Erzählte Erfahrung. Eine Zusammenarbeit des Rektors der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit dem Studium Generale. Vom Lochstreifen zur Cloud. Wissenskulturen und Erlebnisse in MINT-Fächern. Eine akademische Biografie von Prof. Dr. Britta Schinzel. Mit einem Vorwort des Rektors Prof. Dr. Dr. H.C. Hans-Jochen Schiever zur Referentin und zur Geschichte dieser Vortragsreihe.
Diese Tradition, die ja schon sehr, sehr lange zurückreicht, über 25 Jahre. Ich habe auch einen Kollegen Schramm gesehen, der sozusagen diese Tradition mit aus der Taufe gerufen hat. Und ich finde diese Tradition sehr schön, dass uns eben große, bedeutende Kolleginnen und Kollegen sozusagen retrospektiv berichten, wie sie ihr wissenschaftliches Leben wahrgenommen haben, wie sie diese Institutionen, die Studierenden, die Forschung, die Vernetzung erlebt haben und wie sie glauben, auch eben ihr Fach, ihre Wissenschaft geprägt zu haben. Und diese Tradition, die wir hier pflegen, hat eben auch schon dazu geführt, dass wir quasi eine kleine Bibliothek haben inzwischen mit erzählten Erfahrungen. Und diese kleine Bibliothek ist veröffentlicht in den Freiburger Universitätsblättern. Und wir haben im letzten Jahr das 8. Heft veröffentlicht. Ich bin mir sicher, Sie haben die alle in Ihrem Regal zu stehen. Und finden wir jetzt die Vorträge von Herrn Kollegen Löwisch, Altrektor Löwisch, Herrn Ottmann, den ich heute auch hier begrüßen darf. Die Thematik ist ja einschlägig. Und Herrn Honerkamp, den ich ja auch begrüßen darf. Sie sehen also, dass das fortgesetzt wird. Und ich hoffe, Frau Schinze, dass wir Sie auch dafür gewinnen können, dass es nicht nur ein gesprochenes Wort ist, nicht nur ein Podcast wird, sondern auch nachlesbar wird. Denn ich als Geisteswissenschaftler finde immer noch dieses taktile Vergnügen, ein Buch in der Hand zu haben oder so, nach wie vor sehr schön. Das mag jetzt aus informatischer Perspektive vielleicht anders zu sehen sein, aber gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dabei bin ich auch schon bei der Kollegin des Abends sozusagen, Frau Kollegin Schinzel, die eben auch in ganz besonderer Weise das Fach, was sie hier vertreten hat, die Informatik, genutzt hat, um diese Universität zu prägen. Sie ist natürlich nicht sofort hier in Freiburg gewesen. Sie hat ihren Weg genommen über Industrieerfahrung und über die RWTH Aachen und hat ihre auch TH Darmstadt mit in ihrer Vita gehabt, aber seit 1991 war sie Professorin am Institut für Informatik und Gesellschaft unserer Universität und hat dort bis 2008 gearbeitet. Aber was viel wichtiger und entscheidender ist, und so habe ich eigentlich auch, als ich gerade Rektor geworden war 2008, insbesondere Frau Kollegin Schinzel kennengelernt. Sie hat eben dann im Jahr 2002 auch das Kompetenzforum Genderforschung in Informatik und Naturwissenschaften geleitet. Sie hat in diesem Zusammenhang auch den Frauenförderpreis bekommen, hat noch 2007 auch in den Freiburger Universitätsblättern ein Band veröffentlicht mit dem Thema Informatik und Naturwissenschaften im Forschungsfeld der Gender Studies an der Universität Freiburg. Und damit sind wir genau bei dem, was eigentlich die Gender Studies besonders machen an unserer Universität. Und das ist die Prägung durch die MINT-Fächer, durch die Naturwissenschaften. Und dafür hat, und so habe ich Sie kennengelernt, Frau Kollegin Schinze, Sie wesentlichen Anteil gehabt. Und insofern bleibt es für uns eine große Herausforderung, das tatsächlich auch nach wie vor zu realisieren und in unserem Lehrbetrieb, in dem Studiengang Gender Studies tatsächlich so abzubilden, wie es sozusagen von Frau Schinzel geprägt worden ist. Insofern bin ich richtig neugierig zu hören, was Sie uns heute zu berichten haben. Erstmal klingt ja der Titel vom Lochstreifen zur Cloud nicht so, als ob wir viel über die Gender-Thematik hören werden, aber ich bin mir sicher, dass auch da in den Wissenskulturen und Erlebnissen in den MINT-Fächern viel von dem enthalten sein wird, was Sie als prägendes Element in diese Universität eingebracht haben. Und damit heiße ich Sie nochmal ganz herzlich willkommen. Danke Ihnen, dass Sie die Einladung angenommen haben, hier Ihre Erfahrungen zu erzählen und überlasse Ihnen das Pult. Dankeschön.
bedanke mich bei dem Rektor dafür, in diesem feierlichen Rahmen eine Stimme zu bekommen. Ich darf Sie meinerseits sehr herzlich begrüßen und danke Ihnen für Ihr Interesse an meinem Vortrag. Kann man mich auch hinten hören? Gut. Vorab, ich bin Österreicherin und das werden Sie noch merken. Aber ich unterdrücke heute den in Österreich gepflegten Kulturpessimismus, denn ich bin doch auch wieder deutsch genug, um der Lust am Grotesken und Abgründigen einen Idealismus entgegenzuhalten, der nach Maß der Vernunft zur Weltverbesserung beitragen will. Ich lebe von dem riesigen Vorrat an Erlebnissen und Erlerntem an dieser Universität und kann diesen nach wie vor weder erfassen noch gar beschreibend in diese Stunde pressen. Ich pflegte zu sagen, dass ich in einer Woche mehr erlebt habe als andere in einem Jahr. Ein schönes, ungeheuer interessantes, vielschichtiges, bewegtes Leben hat mir die Universität ermöglicht und ich danke ihr sehr dafür. Ich habe begeistert viele kluge und interessierte Studierende erlebt, intelligente, mit ihren Aufgaben identifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, interessante und manchen bewundernswerten Kollegen und meist eher von außerhalb als innerhalb der eigenen Universitätswände das Ego wunderbar nährende Bestätigungen erhalten. Ich bin ein Dinosaurier der Informatik, war von Anfang an dabei und war 1977 an der TH Darmstadt die erste habilitierte Informatikerin im deutschen Sprachraum, 1981 die zweite Informatikprofessorin im deutschen Sprachraum. Und als solche bin ich eine Pionierin. Das war naturgemäß nicht einfach. Die Widersprüche zwischen den Männlichkeitsnormen dieser Wissenschaften und den Ansprüchen an die Weiblichkeitsrolle machen auch heute noch den Aufenthalt, zumindest in MINT-Fächern, zu einer Gratwanderung mit gefährlichen Absturzrisiken. Meiner Mutter wäre es lieber gewesen, wenn ich Musik studiert hätte, aber mein Vater hat meine naturwissenschaftlichen Interessen immer unterstützt. Nach der Matura interessierte ich mich für alle möglichen Berufe und Fächer, begann dann mit Philosophie, Physik, Mathematik. Sehnsucht nach Objektivität, so formulierte es eine der von uns in der DFG-Studie Weltbilder der Informatik befragten Studentinnen, das war auch der Grund für mich, Philosophie rasch hintanzustellen und mich mehr auf die anderen Fächer zu konzentrieren. In Innsbruck und Wien habe ich dann Mathematik und das Nebenfach Physik studiert und in Innsbruck bei Professor Wolfgang Gröbner promoviert. Er selbst war algebraischer Geometer der italienischen Schule, aber auch Schüler von Emmy Noether, der Grande Dame der algebraischen Geometrie. In Innsbruck gab es auch den ersten Computer an einer österreichischen Universität, eine Zuse Z23, an der ich auch gerechnet habe. Ich wollte im Bereich nicht-numerische Anwendungen arbeiten und kam so in die junge deutsche Computerindustrie zu AEG Telefunken, wo wir Compiler entwickelten. Das sind Übersetzer von höheren Programmiersprachen in eine Zwischensprache, von der dann das Übersetzungsprodukt ein für alle Mal auf Assembler-Ebene heruntergezogen wurde. Die Arbeitsrechner dort waren ein Hybridrechner TH86 und eine TH440, die durch Operateure im Batchbetrieb betrieben wurden. Man gab einen aus handschriftlichen Aufzeichnungen von Stanzerinnen gestanzten Lochstreifen ab und erhielt nach 2 bis 3 Tagen einen Ausdruck auf Endlospapier zurück, der vor allem aus syntaktischen Fehlermeldungen bestand. Komma, Semikolon und so weiter. Wenn möglich, versuchte man den alten Lochstreifen durch eigenhändige Überstanzungen zu korrigieren und gab diesen dann wieder ab, bis der Prozess konvergierte. Damit war immer noch nicht gesichert, dass das Programm Sinnvolles leistete, also endlich auf Eingaben Ausgabedaten lieferte. Aber auch dieser Prozess kam irgendwann zu einem Ende und stolz konnte man die Leistungen seines Programms bewundern. Über die Lochstreifen komme ich gleich zu meinem Lieblingsthema Frauen und Technik. Hedy Lamarr, eine Wiener Schauspielerin, im Film Ekstase spielte sie 1933 die erste Nacktszene der Filmgeschichte, arbeitete mit Lochstreifen für Pianolas. Sie war vor ihrem österreichischen Ehemann Fritz Mandl, der Waffenfabrikant und sehr eifersüchtig war, denn sie galt als die schönste Frau der Welt damals, 1937 nach Paris geflohen von Wien. Von dort kam sie über London nach Amerika, sofort mit größtem Erfolg bei Metro-Goldwyn-Mayer unter Vertrag. Über ihre Filmerfahrungen gibt es folgendes Zitat. Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. Bei ihrer Beschäftigung mit Filmmusik hatte sie zusammen mit dem Komponisten Georges Anté das Frequenzsprungverfahren zur Synchronisation von 16 Lochstreifen durch 16 Lochstreifen gesteuerten mechanischen Klavieren erfunden. Während des Zweiten Weltkriegs wollte sie die deutsche Marine bekämpfen, indem sie aufgrund ihrer Kenntnisse über Funktechnik, die sie von ihrem Mann gelernt hatte, dieses Frequenzsprungverfahren umnutzte und es der unverfolgbaren Steuerung von Torpedos anpasste. Diese Methode wird heute für jede Kommunikation zwischen Mobiltelefonen, Funknetzwerken und mobilem Internet eingesetzt, um sie störungs- und abhörsicher zu machen. Praktisch jedes Smartphone, jeder Laptop und jedes Navigationssystem operiert auf Basis dieser Erfindung. Zurück zu AEG Telefunken. Das Vorgehen war dabei ingenieursmäßig, also, wie man sagte, handgestrickt, das heißt methodenlos. Und obgleich mir die Computerei gefiel, wollte ich doch mein Studium nicht ganz unter den Tisch fallen lassen und ging deshalb wieder mein Gebiet wechselnd nach 4 Jahren Industrietätigkeit als Assistentin an die TH Darmstadt in die Theorieabteilung zu Professor Walter. Hier wurde gerade der neue Studiengang Informatik aufgebaut, das Curriculum entwickelt und die sofort zahlreichen Studierenden in einer Mischung aus Mathematik und E-Technik unterrichtet. Mathematisch waren die Chomsky'sche Theorie der formalen Sprachen und logische Semantik formaler Sprachen, die unter anderem von John von Neumann und McCulloch und Pitts begonnene Automatentheorie sowie die logischen Grundlagen der Algorithmik, die Theorie rekursiver Funktionen. Ich hatte mir die letztere als Habilitationsgebiet ausgesucht, was dort eine Nische war, denn mein Gebiet Nummerierungen wurde vor allem in Ostblockländern bearbeitet. Die wissenschaftlichen Texte und Briefe wurden damals im Sekretariat am Ende auf einer teuren IBM-Kugelkopfmaschine je nach verfügbarer Zeit von der Sekretärin des Chefs oder abends und am Wochenende von uns selbst geschrieben. Ich habilitierte mich an der THD in theoretischer Informatik und mein Professor war stolz, dass unter seinen Fittichen eine Frau sich habilitierte. Es folgten Rufe auf C3-Stellen und ich entschied mich 1981 für die RWTH Aachen. Anfang der 80er Jahre wurden die Mainframes und persönliche Monitore an Timesharing-Maschinen zunächst ergänzt durch Homecomputer, wie der Name schon sagt, für Kochrezepte und Kalender gedacht, später durch Personalcomputer, die die Mainframes weitgehend ablösten, eine Entwicklung, die niemand erwartet hatte. Mit der privaten Verbreitung erweiterten sich die Anwendungsfelder und so wurde auch Software sehr viel wichtiger als die bisher vorrangige Hardware, was sich auch in einem drastischen Einbruch der Frauenbeteiligung am Informatikstudium niederschlug. In Aachen ging die Zahl von 24% auf 10% zurück. Im Folgenden gab es zwar arbeitsmarktabhängige Schwankungen, aber der ursprüngliche Frauenanteil wurde nie mehr erreicht, bis heute nicht. Im Ostblock war das übrigens ganz anders. In der DDR gab es Anfang der 80er Jahre noch eine Frauenbeteiligung von 60-80%, die bei der Wiedervereinigung auf 8% herunterfiel. Und in arabischen Ländern dominieren Frauen in der universitären Informatik. Inzwischen hatten wir je einen Monitor zum Timesharing Mainframe oder einen Homecomputer am Arbeitsplatz. Für zu Hause wurden die kleinen Amiga, Commodore oder Atari angeschafft, mit denen man experimentieren und spielen, später auch Texte schreiben, Tabellen und Datenbanken anlegen konnte. Und ab Mitte der 80er Jahre hatten wir bereits vernetzte PCs und Monitore auf unseren Schreibtischen, konnten unsere Texte in WordStar allmählich selbst schreiben und die Sekretärinnen konnten sich zunehmend organisatorischen Aufgaben widmen. Und auf einmal konnten auch Männer tippen. Während es vorher geheißen hatte, die beweglicheren Finger von Frauen seien dafür geeigneter. Heute können dicke Würstelfinger sogar kleine Handytastaturen bedienen. Es wurde möglich, über das Usenet E-Mails zu schreiben und die für die gesamte Open Source Bewegung grundlegend war. Der Batch-Betrieb wurde abgelöst durch direkte Ein-Ausgabe, sodass das Programmieren auf eigenen PCs für Studierenden in Rechnerpools störungsfreier möglich wurde. Die Informatiker an der RWTH waren allesamt Theoretiker, weshalb der Drang zur Praxisorientierung immer dringender wurde. Ohne dies waren wir gezwungen, bei einer 180-prozentigen Überlast an Studierenden alles quer über das Curriculum zu lehren. Und so konnte ich die Qualifikationsarbeiten der Studierenden bis zu 50 Diplomarbeiten pro Jahr nur in interdisziplinärer Kooperation mit den Ingenieurswissenschaften, der Wirtschaft, der Medizin, der Biologie, der Materialforschung etc. bewältigen. Das war per se ein Zwang in die Praxis, den ich über den Weg der künstlichen Intelligenzforschung nahm. In Fortsetzung der Darmstädter Arbeit am rekursionstheoretischen Lernmodell der induktiven Inferenz. So hatten wir viele Expertensystemprojekte, eins zur geschmacklich konstanten Schokoladeproduktion bei Lamberts, eins zur Haltbarkeit von Kunststoffen in unterschiedlichen Einbettungen, eins zu ökonomischen Simulationen, Robotikprojekte der Bewegungsgeometrie im Maschinenbau, wissensbasierte Systeme in der Neuroanatomie, neuronale Netze zur Simulation von Sehleistungen, lernende Systeme und neuronale Netze, Bildgebung für die Medizin und vieles andere. Darüber erschien mir allmählich die Beschäftigung mit philosophischen Aspekten und gesellschaftlichen Wirkungen der KI unabdingbar. Also vielleicht ist manchen von Ihnen bekannt der Turing-Test, der von Searle dann in seinem chinesischen Zimmer abgewandelt und konterkariert wurde als Beweis, dass Computer nicht denken können. Und ja, unabdingbar. Und so suchte ich die Kooperation mit Psychologinnen, Soziologinnen, immer großes I, Linguistinnen, Philosophinnen und anderen, zunächst zur gemeinsamen Abhaltung von Seminaren, später auch von Forschungsprojekten, teilweise mit Drittmitteln gefördert. In der Fakultät für Geisteswissenschaften, der einzigen nicht-naturwissenschaftlich-technischen Fakultät an der RWTH, fühlte ich mich besonders wohl, besuchte die dortigen Ringvorlesungen, bis ich selbst dort eine betreute, dann schon zum Thema Frauenforschung in Mathematik, Naturwissenschaft und Technik. Und früh schon trat ich in die NGO, Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, ein. Nun komme ich zu Freiburg. Deutsche Lehrstühle für Informatik und Gesellschaft waren in der Informatik ab 1983 mit dem Erfolg für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung beim Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts eingerichtet worden. Inzwischen sind sie übrigens alle umdefiniert oder gestrichen. Gleichzeitig wird von der Gesellschaft für Informatik die zunehmende Dringlichkeit des Fachs beschworen. Ende der 1980er Jahre hatte der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth das Institut für Informatik und Gesellschaft an der Universität Freiburg ins Leben gerufen, das an drei Lehrstühlen die Wirkungen der Informationstechnik in Wirtschaft auf das Individuum und auf die Gesellschaft behandeln sollte. Den dritten Lehrstuhl wollte die Soziologie nicht nehmen, da sie Technikfolgenabschätzung als nicht ausreichend wissenschaftlich durchdrungen ansah. Also nahm ihn die Mathematik und so kam ich 1990 zu der Ehre, zur Bewerbung aufgefordert zu werden, da ich den Spagat von Mathematik zu Informatik und Gesellschaft zu leisten in der Lage schien. Als ich den Ruf bekam, hatte ich meinen Platz an der RWTH gefunden und es fiel mir durchaus schwer, an die Universität Freiburg zu wechseln. Unter anderem auch deshalb, weil in der Wertehierarchie der Informatik wie der Naturwissenschaften überhaupt die Mathematik und von ihr abgeleitetes theoretisch-formales am höchsten rangiert und ein in MINT sogenanntes Laberfach wie Informatik und Gesellschaft am niedrigsten. So war es auch für mich ein größeres Identitätsproblem, die narzisstischen Ansprüche an meine fachlichen Identitäten zurückzunehmen und einen solchen Lehrstuhl am Institut für Informatik und Gesellschaft anzunehmen. Mit mir kamen auch die Mitarbeiterinnen in den interdisziplinären KI-Projekten. Es waren das MedWIS-Projekt Hybrikon, ein wissensbasiertes System für einen Hirnatlas in der Neuroanatomie, das Projekt Parlex, ein linguistisches Grammatik- und Verbanalyseprogramm mit einem semantischen Inspektor zur Gewinnung von Chunks in großen Textkorpora, sowie SUSI, ein Projekt zu grafischen Benutzungsoberflächen. Und ich habe mich auch noch lange in den alten Communities der theoretischen Informatik und KI bewegt, zuvor schon natürlich auch in denen von Informatik und Gesellschaft und immer schon im FIF und in den GI-Fachgruppen von Informatik und Gesellschaft. Auch an der Universität Freiburg habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt und obgleich hier sowohl in den Wissenschaften als auch in der Verwaltung die Kulturen sehr verschieden waren von denen in Aachen und Darmstadt und die Lehrbelastung deutlich geringer war, war es keineswegs einfacher. Ein bitterer Lernerfolg war beispielsweise, ich formuliere es mal vom Komplement her, dass die Einbettung in eine Fakultät auch einen Schutz darstellt, der in einem Institut wie dem IEG eben wegfällt. Inzwischen hatte ab Mitte der 1990er Jahre das Internetprotokoll die Vorgängerlösungen für die Kommunikation über Netzleitungen verdrängt. Mit Mosaik kamen die ersten Webbrowser auf und das World Wide Web wurde etabliert. Die Textverarbeitungsprogramme waren benutzungsfreundlicher geworden, grafikfähige Oberflächen kamen in Gebrauch und die Datenbanken wurden auch für Laien handhabbarer, sodass auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften die ursprüngliche Skepsis gegen Computer allmählich einer mehr oder weniger begeisterten Aneignung wich. Als ich die Informatik an der Universität Freiburg 1997 konstituiert hatte, wurden meine Lehraufgaben in der Kerninformatik für das Mathematik-Nebenfach sukzessive überflüssig. Gleichzeitig hatten die aus Aachen mitgekommenen Mitarbeiter sich qualifiziert, mit Dissertationen übrigens fast sämtlich an anderen Universitäten, RWTH Aachen, Duisburg, Dortmund, Paderborn und Augsburg, da die interdisziplinären Arbeiten trotz wichtiger Anteile an mathematisch-logischer und informatischer Modellierung und Programmlauf den Reinheitsprinzipien der mathematischen Fakultät und der Informatik nicht entsprachen. Da die Kollegen aus der Informatik konform mit den MINT-Methoden interdisziplinäre Arbeit mit geisteswissenschaftlichen Fächern für unmöglich hielten, wurde die Brücke der Informatik zu den Geisteswissenschaften ausschließlich in der Kognitionswissenschaft gesehen, welche sich in Freiburg wiederum als Naturwissenschaft geriert. Wertvorstellungen und Habitus sind meiner Erfahrung nach überhaupt die ersten und prägendsten Lernerfolge von Studierenden an einer Universität. Und so sprechen die Studierenden der MINT-Fächer bereits nach einem Semester von den Geisteswissenschaften als den Laberfächern und die Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen von den dummen Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Um bezüglich der Qualifikationsarbeiten eine Änderung herbeizuführen, also nicht nur Multidisziplinarität, parallele Zusammenarbeit, sondern auch Transdisziplinarität aus den MINT-Fächern heraus zu ermöglichen, verfasste ich für das Rektorat einen Text, was interdisziplinäre Arbeit auszeichnet, worin innovative Leistungen und deren Schwierigkeiten bestehen. Denn die Hauptprobleme liegen meines Erachtens nach in der Auffassung, dass Interdisziplinarität die MINT-Fächer in ihren selbst definierten Abschließungen und Zielvorstellungen angeblich nicht weiterbringen und das in enger Verbindung mit weitgehend irrealen Ansprüchen an Objektivität und Methodenreinheit. Das heißt aber auch häufig mangelnder Bescheidenheit gegenüber alternativen Epistemologien. Aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten, interdisziplinäre Promotionen durchzubekommen, stellte ich neben MINT-Fächlerinnen zunehmend mehr SozialwissenschaftlerInnen ein, die eine Nähe zur Informatik hatten. Und mit ihnen haben wir eine große Zahl von Drittmittelprojekten durchgeführt, wie empirische Studien aus den Bereichen Informatik und Gesellschaft, Softwareentwicklung und Gender Studies Informatik, einige E-Learning-Projekte mit der Ende der 1990er Jahre noch sehr schmerzhaft zu gebrauchenden Software, später auch das bundesweite BMBF-Projekt Rechtsinformatik Online und dann das mit Kollegin Sigrid Schmitz geleitete baden-württembergische Kompetenzforum Gender Studies in Informatik und Naturwissenschaft, innerhalb dessen eine ganze Reihe von weiteren Projekten durchgeführt wurden. Wir entwickelten dazu eine eigene E-Learn-Umgebung mitsamt einem Content-Management-System, in dem wir unsere konstruktiven Ideen zu einer aus Gender-Sicht adäquateren Wissensrepräsentation verwirklicht haben. Diese Umgebung und das CMS leben heute weiter an der Universität Wien bei Frau Schmitz an ihrem Lehrstuhl für Gender Studies in Naturwissenschaft und Technik. Nun kommen Notizen aus meiner persönlichen Feldforschung. Wie bin ich zur Mathematik, zur Informatik und Gesellschaft und zur Frauen- und Geschlechterforschung gekommen? Vater, Tochter, ältestes Kind, Mädchenschule, das waren Mitte des letzten Jahrhunderts die Sozialisationsbedingungen, die es Frauen erleichtert haben, MINT-Fächer zu studieren. Eine Universitätskarriere hatte ich nie angestrebt, sondern war dazu erzogen worden, Ehefrau zu werden, die aber doch, wenn der Mann in einem künftigen Krieg fallen sollte, in der Lage wäre, die Kinder zu ernähren. Auch wenn ich beruflich weitgehend ziellos Mathematik studiert hatte, so habe ich, wenn irgendein Handschuh an mir vorbeiflog, ihn aufgenommen und mir angezogen. Und so gab es irgendwann keinen anderen Ausweg aus der beruflichen Verengung, die ich mit der Annahme der ersten Professur durchaus als Einschränkung meiner Möglichkeiten empfand. Der Weg zur Professur wurde sicher auch dadurch erleichtert, dass ich aus einer weit verzweigten Professorenfamilie komme. Mein Vater, mein Bruder, meine Cousine und etliche Onkels waren Professoren aus den unterschiedlichsten Fächern, sodass der Beruf mir nicht so ganz fremd erschien. Doch die Rationalisierung einer solchen Karriere ist höchst unterschiedlich. Männer führen Erfolg häufig auf ihre Kompetenzen und Misserfolg auf ihr Pech zurück, während viele Frauen Erfolg mit Zufall und Glück und Misserfolg mit ihrer eigenen Unfähigkeit begründen. Erschwerende Bedingungen waren zuerst der Feind in mir selbst, also das misogyne Introjekt weiblicher Kompetenzen. Das Introjekt der aus allen Poren unserer Gesellschaft kriechenden Vorurteile über weibliche Inkompetenz in MINT-Fächern. Harvard-Präsident und Ökonom Larry Summers verkündete noch 2004, dass Frauen für Naturwissenschaften wenig geeignet sind, weil sie mit der linken Gehirnhälfte nicht naturwissenschaftlich denken könnten. Frau kann das also qua biologischen Geschlechts nicht. Das bedeutet aber auch, dass Frau nur dann wirklich Frau sein kann, wenn sie Naturwissenschaften nicht versteht. Ein befreundeter Arzt sagte zu meinem Vater, wie können Sie nur zulassen, dass Ihre Tochter Mathematik studiert? Sie wird ihre Hormone verlieren, wird nicht heiraten und keine Kinder bekommen. Mein Vater, selbst Mediziner, lachte nur darüber, er hatte meine Interessen immer unterstützt. Nun können Sie sagen, dieser Arzt war halt ein etwas zurückgebliebener Ostmark-Seppel. Aber eine hiesige Freundin, sehr viel jünger als ich, sie war im Gymnasium immer die Beste in Mathematik, immer nur Einsen, und obgleich dies von ihren Eltern und ihrer Schule sehr wohl akzeptiert wurde, begann sie sich in der Pubertät zu fragen, ob sie denn so wirklich eine Frau sein könne. Sie hat sich dann aus dem Unterricht ausgeklinkt, bis sie stolz die erste 5 geschrieben hatte, jetzt bin ich eine Frau. Im Studium verhielt ich mich paradox. Ich sagte, ich weiß, Frauen können so etwas nicht, aber ich versuche es einfach mal. Ich hatte ja aus der Mädchenschule keinen Vergleich mit den Buben. Die Kommilitonen sagten, du brauchst in der Prüfung ja nur zu lächeln und schon hast du deine 1. Also fing ich an, immer böse dreinzuschauen, damit niemand mir unterstellen sollte, ich bekäme gute Noten durch Lächeln. Im Übrigen fühlte ich mich keinesfalls diskriminiert, ebenso wenig wie später in der Industrie oder als Assistentin an der THD. Im Gegenteil, ich wurde dort sehr gut behandelt. Dennoch zieht sich etwas durch die eigene Wahrnehmung. Das Anderssein, das Frau kaschieren muss, denn sie will ja fachlich gleich sein und so auch anerkannt werden. Aber sie wird ständig darauf gestoßen, dass das nicht geht, dass sie anders ist. Deshalb ist sie möglichst ruhig, versteckt sich, bloß nicht auffallen, angepasst sein. Manche regeln das sogar durch Übereifer in Frauenfeindlichkeit, manche Frauen. Schwierig wurde es für mich erst als Professorin. Wir hatten in Aachen eine große mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät mit 110 Professoren, darin ich die einzige Frau. Mit einer rumänischen Flugzeugtechnikerin waren wir unter ca. 460 Professoren in MINT-Fächern die einzigen zwei Frauen. Nur in der geisteswissenschaftlichen Fakultät gab es zwei weitere Frauen und in der Architektur auch zwei. Es hieß immer, in den nächsten 10 Jahren werden nur mehr Frauen in diese Fakultäten berufen werden. Unterton, das wird die Qualität aber erheblich schwächen. Doch dem war nicht so. Die Architekturfakultät verlor alle Frauen und die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät ihre einzige Frau. Erst die Exzellenzinitiative hat eine Umorientierung erzwungen, die sich tatsächlich niedergeschlagen hat, im Frauenanteil und in der Qualität. Die RWTH hat auch die zweite Runde der Exzellenzinitiative geschafft. Die ganzen 10 Jahre, die ich an der RWTH arbeitete, war ich auch Fakultätsratsmitglied. Wäre also, so denkt man wohl, sehr sichtbar gewesen. Aber so war es nicht. Alle Dekane, bis auf einen, begrüßten die Fakultät mit meine Herren. Und wenn ich versuchte, mich zu Wort zu melden, wurde ich konsequent übersehen. Umgekehrt wurde bekannt, dass in den Anfängervorlesungen der Ingenieure mit 1300 Studierenden in einer Vorlesung jede einzelne Frau mit Johlen und Pfiffen begrüßt wurde, was nicht so viele überstanden haben. Sichtbarkeit versus Unsichtbarkeit. Die Diskrepanz zwischen Fach und persönlicher Identität nahm ich erstmals bewusst wahr als Abweichung des Verhaltens der männlichen Kollegen untereinander und mit mir. Die eher kumpelhaften Umgangsformen an der THD gewöhnt, hatte mich das Verhalten der RWTH-Professoren untereinander sehr überrascht. Man begrüßte sich mit einer in den Hüften abgeknickten tiefen Verbeugung, die auch den großen Abstand für die Handreichung überbrückte, mit den feierlich betonten Worten »Guten Tag, Herr Kollege«, welches hieß »Du bist ein großer Wissenschaftler und du anerkennst, dass auch ich ein großer Wissenschaftler bin.« Es ist klar, dass man eine Kollegin so nicht begrüßen konnte, also sah man lieber an mir vorbei. Durchweg fiel auf, dass meine Kollegen keine Formensprache im Umgang mit Kolleginnen zur Verfügung stand. Es war, als traute sich niemand mit mir zu sprechen, ja sogar mich anzusehen. Ich weste mit Tarnkappe. Wenn ich auf der Straße Kollegen begegnete und sie, weil sie dies nicht taten, zuerst grüßte, schauten sie mir offenen Mundes nach, ohne selbst zu grüßen, zutiefst erstaunt, dass ich sie mit Namen kannte. Erst als ich mir ein Motorrad gekauft hatte und im schwarzen Motorrad... Entschuldigung. Im schwarzen Motorraddress, Nierengut, Gurt und rotem Motorradhelm in der Fakultät erschien und mit meiner Honda wieder abzischte, kannte man mich. Allerdings nur in dieser Verkleidung. Als ich einmal bei einer Feier zu einem Ehrendektorat meiner Fakultät zugegen war, fragte mich ein Kollege, mit dem ich 10 Jahre lang im großen Fakultätsrat saß, freundlich, wessen Gattin ich sei. Auf meine Antwort, ich bin nicht verheiratet, fragte er verdattert, in welcher Funktion ich an diesem Fest teilnehme. Ich antwortete, ich bin ihre Kollegin, er. Ja stimmt, wir haben eine Frau im Kollegium und als ob ich nicht da wäre, die heißt Frau Schinzel. Als ich ein Jahr nach meinem Dasein an der Uni Freiburg zu einer Feier eines befreundeten Geisteswissenschaftlers in Aachen war, fragte ich einen anderen Fakultätskollegen, der auch eingeladen war, ob in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät jetzt eine Frau sei. Da meinte er etwas befremdet. Nein, aber wir hatten einmal eine, die hieß Frau Schinzel und war Informatikerin. Nun war das kein Alleinstellungsmerkmal der RWTH Aachen. Herr Kollege Ottmann wähnte sich in seinem Vortrag erzählte Erfahrung 2012 als bis 1997 der einzige Informatiker an der Universität Freiburg. Aber ich war hier seit 1991 in der gleichen Fakultät tätig. Ich habe alle Vorlesungen für das Mathematik-Nebenfach Informatik gehalten, von Komplexitätstheorie über künstliche neuronale Netze, künstliche Intelligenz, Kryptographie, natürlichsprachliche Systeme, Expertensysteme, lernende Systeme bis hin zu nicht klassischen Rechnerstrukturen und evolutionären Algorithmen. Erst als die Fakultät sich konstituiert hatte und die genannten Fächer allmählich besetzt waren, zog ich mich immer mehr auf die Gebiete von Informatik und Gesellschaft zurück. Ich blieb aber Mitglied der mathematischen Fakultät und wurde später für die Informatik kooptiert. Noch einmal an die RWTH Aachen. Eine Psychologin mag es vielleicht nicht wundern, ich hatte in dieser Situation große Identitätsprobleme, denn ich befand mich natürlich auch in sachlichem Konflikt mit engeren Informatikkollegen, sodass die Rationalität meiner Argumente fraglich schien. Schon die rein zahlenmäßige Übermacht der durchgesetzten Irrationalität ließ mich manchmal an meinem Verstand zweifeln. Aber nicht nur Mackie Messer in der Drei-Groschen-Oper bekam Hilfe von oben. Doch wo die Not am größten, ist die Rettung am nächsten. Mich rettete nicht des Königs reitender Bote, sondern die Frauenforschung. Ich begriff endlich, dass ich die Rationalitätsstrukturen nicht verstanden hatte, dass wir bei allem, worüber wir debattierten, der unausgesprochenen Rationale der Macht folgten. Das heißt, dass sich fast alle Sachprobleme nur als Verpackungsmaterial für Ressourcen- und Machtfragen herausstellen. Im Jargon der Uneigentlichkeit kommt es mit all dem die Sicht verstellen sollenden Ungesagten, um das es ja eigentlich geht, zu den komischsten Widersprüchen, Situationen und Auftritten. Rabelais ist nichts dagegen. Oder wie Fritz von Herzmanowski Orlando titelt, der Kongress der blinden Seher. Dank der Gender Studies war ich nun auch sehend geworden und verstand auf einmal, wieso meine Kollegen mich als unberechenbar irrational ansahen, dass meine Argumente als widerspruchsvolle Ansprüche wahrgenommen worden waren. Und dass ich die Schwierigkeiten, die ich mir als Person angelastet hatte, mit allen Frauen in meiner Situation teile, dass sie also strukturell bedingt sind und dass ich nicht so allein bin, wie ich dachte. Mit diesem Wissen konnte ich mich vor Identitätsverlust bewahren. Frauen sind an der Universität wie in der Wissenschaft unbehaust, leben unintegriert in einer Parallelwelt. Ich rechte mit den Göttern nicht, allein der Zustand ist beklagenswert, wie Goethes Iphigenie beklagt, das Land der Humanitas mit der Seele suchend. Jacques Lacans Wort »La femme n'existe pas« gilt an der Universität ganz real, keineswegs nur metaphorisch. Selbst die Inklusion inkludiert den Ausschluss. Aus männlicher Sicht ist die Wissenschaftlerin, die Marquise von O, die ohnmächtig von der männlichen Wissenschaft im Traum geschwängert wird, sich darüber ärgert, schließlich aber doch den Erzeuger ihrer Kompetenz und Wissenschaft lieben lernt. Aus Frauensicht muss sich die Wissenschaftlerin in die fremde Uniform zwängen, sich normalisieren lassen. Die ersten Wissenschaftlerinnen sind ja zu großem Teil in der Nervenheilanstalt gelandet, weil die Differenz zur Norm zu groß war. Oder sie reagieren wie das Kätchen in der widerspenstigen Zähmung, die ständig aus dem Rahmen fällt, obgleich sie ja eigentlich immer recht hat. Leider lässt sie sich dann doch zähmen. Nicht so Semiramis, vielleicht ein besseres Vorbild. Sie sollte Königin von Babylon werden, weil ihr Mann, der König, gestorben war. Vielleicht hatte ihn sie sogar ermordet. Sie war tatkräftig und als man sie wegen ihres Frauseins als Königin ablehnte, hat sie sich als ihr Sohn verkleidet und weitergemacht und hat sich dabei sehr bewährt. Ich beschloss also, fortan immer Frauen zu fördern. Und so komme ich zur Gleichstellung. Als langjährige Gleichstellungsbeauftragte an der Universität Freiburg, zuständig für die MINT-Fächer, aber auch schon zuvor in Aachen und Darmstadt, war ich in sehr vielen Berufungskommissionen. Mit wenigen Ausnahmen wäre es in fast allen diesen aus Qualifikationsgründen möglich, wenn nicht sogar angezeigt gewesen, eine Frau an die erste oder zweite Stelle zu setzen, während sie dann an die dritte Stelle kam oder gleich ganz wegfiel. Zu jung, zu alt, während das bei Männern jeweils toleriert wurde und noch nicht ganz so weit, auch wenn die Gutachten das anders sahen, oder als letzte Ausflucht, wir können mit ihr nicht zusammenarbeiten. Ein Totschlagargument, denn welche Frau will die Gleichstellungsbeauftragte zumuten, in einer sie ablehnenden Umgebung zu arbeiten? Die Freiburger Kognitionswissenschaftlerin Evelyn Ferstl hat zusammen mit unserer eigentlich Frau Kollegin Schmitz, Zögling Annelies Kaiser, in ihrem jüngsten Artikel in der Zeitschrift Gender, die innerhalb der Kognitionswissenschaften mit quantitativen, naturwissenschaftlich-statistischen Methoden geführten Nachweise für solche Vorurteile aufgeführt, wobei einfach die Reaktionszeiten auf subjektiv passende oder unpassende Wortkombinationen gemessen wurden. Also Mathematik Mann, Mathematik Frau und so weiter. Das zeigt, dass es sich in den meisten Fällen keinesfalls um absichtsvolle Diskriminierung handelt, sondern um weitgehend unbewusste Vorurteile. Und in der Erwartung von Unberechenbarkeit, wie Frauen sich verhalten und einfügen werden, wählt man eben lieber jemand Selbstähnlichen. Meine Robotikkollegin an der RWTH Aachen, Sabina Jeschke, arbeitet derzeit an einem BMBF-geförderten Projekt zu gendersensiblen und genderneutralen Berufungsverfahren, genannt Generation Best. Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen zwar weniger veröffentlichen als Männer, aber dass sie dabei weniger von sich selbst und anderen abschreiben, sodass der Gesamtgehalt ihrer wissenschaftlichen Produktion mindestens gleich hoch ist. Da die Publikationsliste ein zentraler Benchmark ist, zeigt sich hier schon die Fragwürdigkeit der scheinbar objektiven, tatsächlich androzentrischen Qualitätsnormen. Nun endlich zur Cloud. Cloud Computing beschreibt Dienstleistungen über das Web, in denen die Internetarchitektur durch IT-Anbieter verändert wird. Dabei werden über zunehmend abstrakte Infrastrukturen und Softwarelösungen weltweit nutzbare Speicherkapazität, Rechenzeit und Softwareplattformen über festgelegte Schnittstellen und Protokolle bereitgestellt. Nutzende müssen Hard- und Software nicht mehr selbst örtlich vorhalten, sondern können die gewünschten Dienste dynamisch bedarfsangepasst abgreifen. Das klingt wunderbar, doch ist die Dynamik begrenzt und birgt erhebliche Sicherheits- und Überwachungsrisiken, selbst dann, wenn Nutzende verschlüsselt zugreifen. Schnittstellen und Schaltpläne werden meist nicht mehr offengelegt, bleiben undokumentiert, auch um Backdoors verbergen zu können. Die Entwicklung der Cloud kann somit als Versuch angesehen werden, die durch Peer-to-Peer-Netze, Open-Source-Bestrebungen und Copyleft verloren gegangene Marktmacht zurück zu den großen IT-Firmen zu holen, bei denen sich dann auch die NSA bedient. Dafür ist jedes Mittel recht, sei es durch Überwachung oder Aggregation, Analyse und Verkauf der Daten mit Big Data, 14 riesigen Cloud-Server-Agglomerationen liegen in Silicon Valley. Wir sollten aber dem undurchdringlichen Konglomerat aus Spionage, Konzernen und Software-Geschäftsstrategien nicht unbesehen unsere Daten zur profitgenerierenden Verdauung zur Verfügung stellen. Auch die durch Edward Snowden endlich öffentlich gewordenen Gefahren einer der lösischen Kontrollgesellschaft durch totalitäre Techniknutzung hatten wir zu wenigen FIF-Aktivistinnen seit 30 Jahren und stets bezüglich der neuesten Entwicklungen aktualisiert hingewiesen, wurden aber nie wirklich gehört, sondern als Verfolgungswahnsinnige abgetan. Was aber gibt es nun, wo es allgemein erkannt wurde, zu tun? Wir können uns beispielsweise in die EU-Forschungsförderung einbringen und statt wie im 7. Rahmenprogramm geschehen, für 1,5 Milliarden Projekte zur Überwachung mit sogenannten Predictive Policing oder 1 Milliarde für größenwahnsinnige Projekte wie Future ICT zu fördern, lieber in eigene IT-Infrastrukturen investieren. Predictive Policing ist die Vorhersage kriminellen Verhaltens und die Entwicklung von Richtlinien zur technischen Vorsorge dagegen, wobei zur Hälfte Firmen aus dem militärischen Bereich unterstützt werden. Deshalb haben wir als FIF beispielsweise das Projekt INDECT kritisiert, das alle Überwachungstechniken zusammenführen soll und automatisierte Verhaltenserkennung betreibt, welches von 14 polnischen Polizisten modelliert worden ist. Dabei war beispielsweise ein Indiz für erwartbar kriminelles Verhalten das Bewegungsprofil. Im Test wurde ein im Flughafen laufender Polizist als verdächtig entlarvt. All diese Projekte haben auch eine Ethikabteilung. Bei INDECT leitet diese die Sekretärin des Polizeichefs von Irland, der das Projekt führt. Absurde Ziele wie ICT, Future ICT, Moving the ICT Frontiers, a Strategy for Research on Future and Emerging Technologies in Europe, wollen eine Techno-Omniscience vorantreiben, wortwörtlich mit God's Eye View ausgestattet, weil, Zitat, it is obvious that virtual three-dimensional worlds are waiting to be filled with life. Die EU sollte lieber bescheidener die entstandenen Probleme zu lösen helfen, statt stets neue zu schaffen. Was könnte die EU also im Kontext der Überwachung leisten? Also die Forschungsförderung der EU. Zum Beispiel eigene sichere Standards sowohl für die technische Sicherheit als auch für die soziale Kontrolle setzen, verbindliche Rechtsvorschriften für eine unabhängige Sicherheitsprüfung von Produkten schaffen und mit offenem Quellcode eigene Produktschichten entwickeln. Das wird lange dauern und viel kosten. Dabei sollte Sicherheit von Anfang an zentrales Element der Spezifikation sein und nicht, wie es die Wirtschaft gerne hat, ein Aufpfropfmodell zur Verteuerung der IT-Produkte, also je mehr Sicherheit, desto höher der Preis. Der Einsatz von IT-Anbietern, die per US Patriot Act zur Kooperation mit ihren Geheimdiensten verpflichtet sind, sollte zumindest im öffentlichen Bereich vermieden werden, auch an den Universitäten, was nicht der Fall ist. Europäische Versuche, öffentliche Cloud-Computing-Plattformen zu etablieren, sind ebenso wie die Fifth Generation Wireless Systems und sichere Netzkomponenten bereits im Aufbau. Mit dem FIF fordern wir auch die Beendigung der Cyberwars, die in vollem Gange sind, mit enormer deutscher Entwicklungshilfe, nämlich Brain Power. Denn nicht nur die bayerische Landesregierung wartet noch immer auf die göttlichen Eingebungen. Als letztes möchte ich die 2011 beendete DFG-Studie Weltbilder in der Informatik erwähnen. In diesem Forschungsprojekt wurden fachkulturelle Hintergründe des Studiums der Informatik an 5 Standorten in Deutschland, auch Freiburg, untersucht. Wir haben solche Kategorien von Weltbildern betrachtet, die weniger objektivierbar als der Stand von Forschung und Technik dennoch das informatische Handeln und die Produktionsbedingungen von Software beeinflussen. Zuerst das Technikbild, ob als gestaltbare Entwicklung oder als determinierte technische Evolution, mit ihm auch Qualitätsvorstellungen und Fragen der Verantwortung, dann die Wirklichkeitsauffassung und die Relation zwischen Realität und der informatischen Re- bzw. Neukonstruktion von Realitäten, weiter das Menschenbild, auch im Vergleich mit der Maschine, Menschen als verantwortliche Entwickelnde und Nutzende und die Sicht auf die Informatik selbst, wobei ich hier nur auf Technikbild, Verantwortung und Geschlechterbild eingehen möchte. Die Vorstellung vom Technikdeterminismus wird tradiert im Zusammenhang mit der großen Erzählung von der technischen Evolution, die eigengesetzlich den Fortschritt weitertreibe in kontinuierlicher Verbesserung zu immer höher entwickelten technischen Lösungen, die den Menschen weiterbringen zu einer höheren Zivilisation und Zivilisierung. Bringt man die höchst voraussetzungsvollen historischen, epistemologischen und politischen Konstellationen, übrigens auch wirtschaftlichen, zur Geltung, so wird diese Erzählung obsolet. Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Computer und der IT macht deutlich, welch mächtigen Akteure sich immer wieder, oft auch gegen existierende bessere technische Lösungen durchgesetzt haben und wie wenig vorhersehbar die Entwicklung war. Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht 5 Computern geben wird, soll 1943 Thomas G. Watson, der Gründer von IBM, gesagt haben. Die Herkunft der Computertechnik und die weiterhin enge Verknüpfung der IT-Branche mit dem militärisch-industriellen Komplex zeigen die Bedingungen für die Investitionen in diesen Bereich. Allein die politische Aushandlung und Definition von Protokollen wie das OSI-ISO-Schichtenmodell oder das Internetprotokoll TCP/IP zur Standardisierung der Kommunikation in Netzwerken belegen die Kontingenz. Ebenso der Wechsel der Technikleitbilder von der zu bedienenden Maschine über das Werkzeug zum Medium. Auch wenn die Entwicklung erweiterte Anwendungsmöglichkeiten bietet und partikuläre Verbesserungen für bestimmte Zwecke, Firmen und Personen, verschließt sie gleichzeitig auch alternative Lösungen und für viele Menschen gewohnte und vorzuziehende Möglichkeiten. Doch die Versionierung mit Bezeichnungen wie Web 2.0, Industrie 4.0 und so weiter suggeriert eine Verbesserung mit Bezug auf die Vorgängerversionen, eine offene Stufenleiter zur Perfektion und dass es alternativlos sei, die nächste Stufe zu erklimmen. Dass die jeweils neuen Versionen keineswegs die alten verbessern, sondern nur so erweitern, dass mehr Platz und Geschwindigkeit erforderlich wird, hat jeder von uns selbst erfahren. So ist die Frage, ob der Menschheit mit all dem gedient ist, schon bei der Versionierung nicht eindeutig zu beantworten. Was meinen unsere Studierenden dazu? Unsere Studierenden sind vornehmlich der Ansicht, dass die Informatik der Menschheit diene und dass sie der Motor von allem sei. Zitat eines unserer befragten Studenten: Die Technik hat Gott verdrängt. Im Prinzip schaffte die informatische Technik oder die informatische Revolution meiner Meinung nach einen kompletten Gesellschaftswandel, und zwar allein schon dadurch, dass sich die Möglichkeiten, wie wir unsere Welt erfahren und wie wir unsere Welt benutzen, total verändern. Die Studierenden meinen auch, dass die technische Entwicklung determiniert abläuft, was etwa im Kontext moralischer Anforderungen so ausgedrückt wird: Wenn ich es nicht mache, dann macht es ein anderer. Der One Best Way des Ingenieurs soll mittels objektiver Methoden zu optimalen Problemlösungen führen. Doch unterscheidet sich die Informatik von klassischer Ingenieurskunst, weil auf dem universellen Medium Computer in allen Anwendungsbereichen mit uniformer Methode operiert wird, während in älterer Technik Material und Aufgabe die Lösungen weitgehend einengen. Die deterministische Technikauffassung führt dazu, dass obgleich InformatikerInnen und Softwareentwicklende die Welt sehr aktiv verändern, sie selten das Gefühl haben, selbst Gestaltende von Zukunft zu sein. Im Gegenteil, sie sprechen von ihrer Ohnmacht gegenüber Vorgesetzten und Auftraggebern, obgleich sie der Technik quasi selbsttätig große Macht zuschreiben. Dennoch sehen sie im Widerspruch dazu Kreativität als eine zentrale Kompetenz von InformatikerInnen an. Eine solche bedarf jedoch eines offenen Raums von Möglichkeiten. Softwareentwicklende haben tatsächlich enorme Freiheiten der Grob- und Feinspezifikation, Architektur, Design, mit jedem Schritt der Entwicklung und Programmierung und ganz besonders, wenn neue Anwendungen in einen neuen Raum hinein entwickelt werden. Erfreulich ist, dass die Studierenden trotz großer Fortschritts- und Technikgläubigkeit und Begeisterung für ihr Fach, was natürlich gut ist, auch die negativen Folgen im Blick haben. Doch obgleich viele mit dem Anspruch ins Studium kommen, dass Informatiker Verantwortung für die Entwicklungen ihres Faches und der Informationstechnik tragen sollten, lehnen die meisten nach 2 Jahren Studium solche Verantwortung ab und geben sie an die Gesellschaft zurück. Ethik behindert den Fortschritt und sollte daher in der Informatik keine Rolle spielen. Algorithmen kennen keine Ethik. Die Informatik solle sich nicht selbst um ethische Fragen kümmern, Ethik sei zu kompliziert und widersprüchlich, während die Informatik objektiv sei, daher seien andere Fächer dafür zuständig. Der Widerspruch zwischen der Zuschreibung von Macht und Einfluss der Informatik auf die Gesellschaft und der gefühlten Ohnmacht und der eigenen Wirkungslosigkeit löst sich mit der Vorstellung einer technischen Evolution und deterministischen Technikentwicklung im Zuge einer stetigen Höherentwicklung auf. Auch halten alle unsere befragten Studierenden die Informatik für eine objektive Wissenschaft. Sie sehen nicht, dass zwar objektive Methoden eingesetzt werden, ihre Auswahl und vielfältigen Kombinationen jedoch ebenso wie die Ziele kontingent sind. Damit einhergeht auch, dass Diversity, auch die personelle, als Störfaktor der unterstellten Objektivität des Faches eher negativ wahrgenommen wird. Und so sei das Fach davon reinzuhalten, von Diversity, höchstens in den abgewerteten äußeren Anwendungsschichten, die den unveränderlichen Kern der Informatik nicht berühren, seien sie zulässig. Frauen im Allgemeinen wird in der Regel Kompetenz in der Informatik abgesprochen. Wenn einige sich dennoch in die Informatik verirren, seien sie, wie schon gesagt, keine richtigen Frauen oder sie seien gezwungen, sich zu vermännlichen, männliche Denkweisen anzunehmen, was auch die von uns befragten Informatikerinnen so sehen. Unsere Studierenden haben mehrheitlich ein unhinterfragtes, differenzorientiertes Geschlechterbild. Frauen sind durchweg das andere, daher sei Informatik von Frauen eventuell eine andere, keine richtige Forschung. Solche Stereotype unserer befragten Studierenden mit der kontrafaktischen Exklusion der Informatikerinnen aus der eigentlichen Kerninformatik und den Kompetenzzuweisungen für Frauen an das Weiche drumherum, die Renderinformatik, erklären, warum es für Letztere nach wie vor schwer ist, sich in diesem Studium zu behaupten, auch wenn sie sich dies meist nicht bewusst machen, beziehungsweise sich Schwierigkeiten persönlich anlasten. In der direkten Befragung fühlen sich die Frauen gut eingebettet und angenommen, aber alle bemerken ihre Differenz zur sogenannten impliziten Studierendennorm, fühlen sich unter besonderer Beobachtung und sie müssen, anders als ihre männlichen Kollegen, denen das unhinterfragt zugestanden wird, ihre Kompetenz jeweils beweisen. Eine Erstsemesterstudentin bekennt überrascht, wie sehr sie die Vereinzelung irritiert und an der Teilnahme hemmt, eine andere Fortgeschritte nennt als erste für das Studium notwendige Kompetenz, das Aushalten und allein unter Männern zu sein. Auch manche männlichen Studierenden bestätigen das mehr oder weniger direkt, zum Beispiel so: Informatikerinnen sind vermännlicht, sonst könnten sie damit nicht zurechtkommen. Was sagt die Genderforschung zu alledem? Es ist umfassend untersucht, wie in den technischen Kulturen der hohe osmotische Druck an der Geschlechterwand aufrechterhalten wird. Unnötig und für alle und alles schädlich, versteht sich. Bekannt ist, wie beispielsweise eine geschlechtergerechte Lehre aussehen müsste. Und dass statt wie in der universitären Forschung üblich die zu lösenden Probleme jeweils als direkt gegeben anzunehmen, es besser wäre, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was im Kontext des eigenen Forschungsgebietes für welche menschlichen Umgebungen wirklich nützlich wäre. Das alles geht weitgehend konform mit den Forderungen des Wissensschwerpunktes von Informatik und Gesellschaft. Denn die Informatik betreibt ja genau jene Realisierung der Abstraktion, die Hegel für gewalttätig hält. Sie muss daher, wie Jörg Pflüger richtig sagt, ihre Fertigung rechtfertigen. Die Genderforscherinnen Lucy Sutchman und Donna Haraway fordern deshalb, die jeweils situierten wissenschaftlich-technischen Praktiken explizit zu machen, ihre Kontingenz darzustellen, also die Konstellationen, unter denen alles ganz anders geworden wäre, aufzuzeigen. Der politische Akt, der das konkrete Design spezifiziert, sollte in die Perspektive partieller Wissensproduktion zurückgeholt werden. So wird die Verführung der objektivistischen Annahme, mit God's Eye View von nirgendwoher zu sehen, ersetzt durch Views from somewhere, und die Subjektposition der bescheidenen wissenschaftlichen Zeugin, also Donna Haraways Modest Witness expliziert. Der konstruktive Vorschlag ist also, anstelle des schneller weiter höher in einer Slow Science die Möglichkeiten und Alternativen auszuloten. Ausgehend von Milieus der Hervorbringung gibt es nämlich keine Verbesserungen, sondern nur gute oder weniger gute Lösungen für situationsspezifische Probleme. Allerdings wird doch dadurch alles etwas umständlicher und weniger großartig. Statt die technische Entwicklung als alternativlose Erweiterungen im Sinne einer Fortsetzung der Evolution anzusehen, ist danach zu fragen, was sie tun, nämlich ein Dazwischenfügen, Trennen, Verbinden, Ermöglichen, Regeln. Technische Assemblagen erzeugen Irreversibilitäten, die als Sachzwänge gelten. Nutzende sollten die Sachzwänge aus der Blackbox holen und revidieren, zum Beispiel durch Umgehen, Umnutzung und Umfunktionieren. Denn die technischen Medien sind, wie unser Student schon richtig gesagt hat, nicht gleichgültig. Sie verändern die Wahrnehmung und vermitteln als Kulturtechniken Weltwissen und Machtverhältnisse. Ab und zu werden wir uns der dort anwesenden Macht gewahr, der Tatsache, dass stets etwas mit uns mithört, mitsieht, mitdenkt, handelt, wie beim Bekanntwerden der Überwachung durch Prism, Tempora und die Telekom. Doch in der Alltäglichkeit der Benutzung vergessen wir diese Einschlüsse auch wieder rasch. Deshalb müssen wir achtsam sein, damit nicht die in der IT verkörperte Logik von Berechnung und Technik, die Heidegger abwertend das Gestell genannt hat, tatsächlich totalitär wird. Aber das muss sie keineswegs werden. Auch wenn die heutigen soziotechnischen Systeme unübersichtlich sind und die Technik absichtlich zum Beispiel mangels Einsicht in den Quellcode undurchsichtig gemacht wird. Entscheiden müssen und können wir dennoch. Wohl am besten mit Hilfe einer Ethik, die sich auf Praxisformen und nicht auf Wissen, auf Konglomerate von Interessen und nicht auf die Fiktion eines vom scheinbar souveränen Subjekt ausgehenden Willens bezieht. Und so wünsche ich der Informatik an unserer Universität, den Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Studierenden und natürlich der ganzen Universität von ganzem Herzen Glück und Erfolg. Und wo sind unsere Aktionsfelder zu finden? Donna Haraway fordert uns auf, stay where the trouble is. And there is plenty of trouble. Dankeschön.